Zahlen bitte!
Der Data Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zahlen bitte. Ich bin Frederik Bauerfeind und Chief Commercial Officer bei Taut. Ich habe heute zwei spannende Gäste dabei, direkt eingeflogen aus Südtirol. Einmal den René, einmal den Jonas von der Raiffeisenbank Südtirol. Stellt euch doch gerne mal selber vor.
Ich starte dann direkt mal. Erstmal vielen Dank für eure Einladung. Hat uns sehr gefreut, heute hier zu sein. Wir sind wirklich erst vorhin von einer knappen 1,5 Stunden gelandet. Deswegen freut es uns umso mehr, dass alles geklappt hat. René Griesmar, arbeite für die Raiffeisen Information Service in Südtirol. Wir beliefern die Raiffeisenbanken in Südtirol mit dem notwendigen IT-Services, das heißt vom Core-Banking bis hin zu den neuesten digitalen Produkten, sprich KI, Dashboards und so weiter.
Ja, Galli Jonas, freut mich auch hier zu sein. Wie René gesagt hat, gerade eingeflogen, deswegen bringen wir das schnell über die Bühne. Ich bin Teamleiter im Bereich Data Science in der Raiffeisen Landesbank. Wie René gesagt hat, das Konstrukt in Südtirol in den Raiffeisen besteht aus den einzelnen Raiffeisenkassen, aus der Raiffeisen Landesbank, dann gibt es noch den Verband und eben das Rechenzentrum. Ich bin da Teamleiter, wir haben ein Team von 3 Leuten, kümmern uns um Data Science, Auswertungen, Dashboards im Bereich, also in den verschiedenen Bereichen innerhalb der Bank. Gelernt bin ich gar nichts in dem Bereich. Ich habe Bio- und medizinische Informatik studiert und bin dann von da in der Bank gelandet. Weiß immer noch nicht genau wie. Aber es macht mir Spaß, mit Daten zu arbeiten und deswegen sind wir hier.
Ja, das ist ein ganz spannendes Konstrukt, weil du bist ja im Grunde genommen der Kunde von René, wenn man es so eigentlich so im übertragenen Sinne nimmt. Und du bist ein Kunde von mir und jetzt sitzen wir hier in so einem Klunkerrat zusammen. Ich glaube, ihr hattet, oder zumindest in meiner gesamten Historie bei Gesamtaut, die geilste Reise für mich, also berufliche Reise, weil wir sind in den Flieger gestiegen und ich glaube, 1,5 Stunden geht der Flug, sitzt man im schönen Bozen bei bestem Sonnenschein. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, wir suchen uns einen deutschen Dienstleister?
Sehr spannende Frage. Vor knapp 2 Jahren, bin erst seit 2 Jahren beim RIS abgekürzt. Und wir haben uns dort, gibt es eine Datenstrategie oder allgemein eine IT-Strategie, die zusammen mit den Banken ausgearbeitet wurde. Und darin kam eben auch, gab es einige Punkte Richtung Daten, also zwecks Datenhaltung, Datenpräsentation und eben dem Dashboarding. Das beruht darauf, dass eigentlich bis jetzt viele Daten, nur die Daten den Banken zur Verfügung gestellt wurden, aber nicht Informationen. Also diesen Shift versuchen wir gerade zusammen in diesem einmaligen Team. Wir sind, wie du ja schon angesprochen hast, 2 Firmen und ein Team.
War auch nicht immer so einfach am Anfang.
Ja, richtig.
Bevor es dann zum Team gekommen ist, gab es da einige Schwierigkeiten.
Genau. Da wurde uns die Chance gegeben und ich glaube, mit uns zwei hat das dann auch super geklappt. Wir haben uns gut verstanden. Und dadurch haben wir diese aus 2 Organisationen die Leute zusammengewürfelt in ein Team und arbeiten jetzt im Grunde täglich Hand in Hand an den Sachen. Aber zurückzukommen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich hatte den Auftrag Richtung Power BI und die ersten Dashboards, die zu erstellen. Ja. Ich habe früher mit Qlik gearbeitet, ClickSense, und kannte Power BI eigentlich von ja, Videos und so weiter. Wir hatten dann den Auftrag, relativ zügig ein Dashboard zu erstellen und haben uns dann erstmal umgeguckt, ja, wer kann denn ein Training für uns liefern. Südtirol ist ja etwas auch nochmal speziell. Wir sind ja größtenteils oder deutschsprachig, italienischsprachig von der Muttersprache her und dementsprechend haben wir uns an unserem Team orientiert und haben gesagt, wir suchen uns jemanden, der das auf Deutsch uns beibringen kann, haben dann ein bisschen rumgeguckt und sind dann auf eure Firma gestoßen. Hatte auch etwas, sage ich mal, Zeitdruck, ja, ein Angebot anzuholen und habe dich dann eigentlich, glaube ich, direkt angerufen. Ne?
Mhm, ja.
Gesagt, hi, hier bin ich, was würde das kosten? Na, und dann am nächsten Tag eigentlich ging es auch schon direkt in die Genehmigung.
Mhm. Ja, ich glaube, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, so auch die Anfangszeit, wo es erstmal darum geht, wie startet man, weil es natürlich auch ein relativ schwieriges Konstrukt, würde ich mal sagen, bei euch ist, weil ihr, wie gesagt, von den Banken getrieben seid, aber die Wege dann doch auch noch länger sind, teilweise Genehmigungen dazwischen hängen. Wie sah denn der Weg danach aus? Wie seid ihr erstmal gestartet?
Wir haben bei uns in der Landesbank, als ich angefangen habe vor 3 Jahren, war unsere Challenge, weil unsere Abteilung eben von den Raiffeisenkassen auch mitbezahlt wurde, hatten wir die Herausforderung, denen irgendetwas zu bieten. Mhm. Und am Anfang waren wir zu zweit in unserer Abteilung und dann haben wir halt einfach angefangen, irgendetwas zu machen. Es gab dann irgendwann eine aufsichtsrechtliche Aufgabe, dass wir müssen einen Produktkatalog zur Verfügung stellen, also welche Produkte wir in der Bank anbieten. Sowas gab es damals noch nicht. Und da haben wir angefangen und haben einen Excel-File daraus erstellt, wie man es kennt. Und am Tag, bevor wir damit live gegangen sind, haben wir gesagt, ja, lass uns doch noch ein paar Visualisierungen dazu machen, sodass man, was man da halt sieht, also wie viel Kontokorrenz gibt, wie viele Bankkarten und so weiter, Kredite. Lass uns doch noch ein paar Auswertungen dazu machen, das grafisch aufzuarbeiten. Dann haben wir das gestartet, haben uns so HTML-Dashboards zusammengestellt und die haben wir dann eigentlich, sagen wir, ein Jahr, eineinhalb immer weiterentwickelt, zusammen mit den einzelnen Banken uns Feedback angeholt, wie können wir es verbessern, was können wir noch dazu machen. Und so sind wir eigentlich, sagen wir mal, bei uns gestartet in der Landesbank, sind dann auch irgendwo an unsere Grenzen gekommen, weil wir immer, sagen wir, auch ein bisschen getrennt waren zum Rechenzentrum und hatten da unsere Schwierigkeiten irgendwo, was wir gemacht haben, in die nativen Systeme zu bringen. Und da hat sich dann ergeben, dass letztes Jahr ordentlich viel Geld auch in die Hand genommen wurde und eine Vision, die wir hatten in der Landesbank und generell in der Raiffeisenorganisation, zu einer Mission zu machen, einfach die gesamte Bank versuchen neu zu gestalten und neue Wege zu gehen. Mhm. Und eben ein Teil davon war Dashboarding. Und da hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass was wir gemacht haben, super gut angekommen ist bei unseren Kunden. Aber halt wir noch den nächsten Step gehen müssen. Mhm. Eben das in die Systeme zu integrieren, Zugriffe besser zu verwalten, den Drill dann auf die Daten zu ermöglichen. Und so hat es eigentlich gestartet, dass wir dann einfach gesagt haben, Power BI ist im Moment das Tool, was wir nutzen wollen, weil es auch schon einige benutzt haben. Und genau, dann hat sich das halt ergeben, dass wir unser Team auch zusammengebildet hatten. Und da sind wir dann gestartet mit einer Schulung, mit dem ersten Dashboard. Und ja, jetzt sind wir hier.
Sehr schön. Vielleicht kannst du nochmal den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen Kontext geben, wie viele Landesbanken oder Banken habt ihr, wie groß ist das, von wie vielen Mitarbeitenden sprechen wir da, die auf die Dashboards am Ende zugreifen?
Mhm. Also in Südtirol haben wir 39 Raiffeisenkassen. Die sind eigentlich in den ganzen Dörfern, in den größeren Städten überall verteilt. Konkurrenten sind Volksbank und Sparkasse, wobei die Raiffeisen, glaube ich, einen Marktanteil von um die 60-70% hat. Insgesamt ganz Raiffeisen hat um die 2000 Mitarbeiter in Südtirol, also schon eigentlich recht viel. Landesbank selber um die 250, Rechenzentrum 170, genau. Und das wir zwei sind Zentralinstitute und beliefern die Raiffeisenkassen, was dann in diesem Fall unsere Kunden sind.
Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen outscoped und jetzt mal von der Kölner Perspektive nach Bozen schaut, was würdet ihr an eurem Weg anders machen? Also ihr habt, sag ich mal, mit Excel angefangen, HTML-Dashboards gebaut, dann habt ihr gesagt, hey, wir wollen Power BI nutzen, haben eine Schulung gemacht. Mittlerweile ist es ein Mix aus Schulungen und wir haben einen Dienstleister, der dabei unterstützt, in dem Fall Taut. Aber wenn ihr mal so rückwirkend auf die Geschichte guckt, habt ihr da irgendwelche Learnings, wo ihr sagt, boah, das hätte ich anders gemacht?
Ich denke, man muss halt mit irgendetwas starten. Mhm. Wir sind Südtirol im Vergleich zu Köln, Südtirol hat 500.000 Einwohner, Köln ist eine Millionenstadt, oder?
Ja, genau. Definitiv Millionenstadt. Ich hatte auch schon den Witz auf den Zungen, dass gefühlt die Raiffeisenbank ja dann auch Südtirol darstellt. Ne?
Tut's ja. Genau, also von 500.000 Kunden haben wir dann so um die 300.000 Kunden, die bei Raiffeisen sind. Das heißt, es ist schon alles klein und das ist halt vielleicht etwas, was einen am Anfang auch ein bisschen einschränkt, weil ich meine, das Geschäft ist immer gut gelaufen und man muss jetzt dann halt irgendwo sich entscheiden, neue Wege zu gehen. Und irgendwo ist dann immer auch vielleicht eine Ausrede zu sagen, ja, aber es ist ja nur Südtirol, es ist ja nur klein, wir sind ja noch ein kleiner Konstrukt. Und das ist etwas, was einen vielleicht auch immer ein bisschen aufgehalten hat. Mhm. Aber irgendwann muss man einfach starten. Und das haben halt wir ein bisschen in die Hand genommen und haben einfach losgelegt. Mit Vor- und Nachteil. Ich meine, wenn man loslegt und ohne sich jetzt zu große Gedanken zu machen, dann irgendwann muss man halt das Feld von hinten wieder aufräumen. Ja. In der Phase sind wir jetzt. Wir sind vorausgeprescht und jetzt müssen wir halt das Feld von hinten wieder ein bisschen aufräumen. Aber mit irgendwas muss man starten. Deswegen, klar, wenn man von Anfang an weiß, wo man hin will und welche Strategie man verfolgen will, wird man es vielleicht ein bisschen anders angehen. Ja. Die Möglichkeiten hatten wir damals vielleicht nicht. Wir hatten auch ab und zu mal ein paar Schwierigkeiten, sagen wir, zu Informationen zu kommen. Das heißt, wenn man es nochmal machen würde, würde man vielleicht halt die Strategie ein bisschen besser ausarbeiten, sich direkt schon Unterstützung holen. Aber ich denke, wir sind jetzt eigentlich genau da, wo wir sein wollen.
Ich glaube auch, ich hoffe zumindest, dass das Management das genauso sieht. Ich glaube, wir sind gut gestartet. Wir haben uns die Schulung etwas Know-how geholt. Bauer BI ist relativ mächtig. Haben uns auch selbst dazu entschlossen, dass wir gewisse Transformationen, also alle unsere Transformationen schon vorher größtenteils versuchen zu machen, dass wir wirklich die Logik in einem Teil haben und das Visualisieren in dem anderen, also im Bauer BI. Ich glaube, der Start war so, wie wir es gemacht haben, richtig. Wir mussten natürlich auch den Sprung in die Cloud wagen. Das ist für Banken nicht immer ganz einfach. Wir sind damit gestartet, dass wir wirklich unsere Daten auch anonymisiert haben, das zu Anfangs natürlich abgeklärt haben und inzwischen sind wir bei dem Punkt angekommen, dass wir das regulatorisch auch so weit bringen können, dass wir auch wirklich die Daten alle anzeigen können, die wir zur Verfügung haben. Aber ich glaube, sonst hätte es uns sehr ausgebremst, wenn wir das wirklich alles nacheinander abgearbeitet hätten.
Ja. Es ist ganz spannend, weil wir haben jetzt schon einige Podcast-Folgen aufgenommen und gefühlsmäßig müssten wir einfach den Podcast umbenennen von Zahlen bitte zu einfach mal machen, weil die Frage stelle ich ganz gerne. Jeder gibt die Antwort, ja, wir haben einfach mal gemacht und es hat sich am Ende ausgezahlt, weil wir konnten super viel lernen. Ich denke mal, die HTML der Sports, die haben auch erstmal ein Buy-in oder für ein Buy-in gesorgt, weil man natürlich auch, kann ich mir zumindest vorstellen, Banken hat in auf dem Land, da sitzen 2-3 Personen, die haben sowas noch nie gesehen. Ne? Die bekommen das vielleicht in der Tabelle dargestellt und sagen, okay, ja, ich mache halt meinen Job, den auch gut wahrscheinlich, aber mit einem Dashboard vielleicht noch viel besser. Ne? Und das ist dann, glaube ich, ein erster Schritt, den man da auch hingehen kann, einfach die User mitzunehmen und ob man dann in 2 Jahren nochmal ein bisschen was aufräumen muss, ist erstmal hinten angestellt, aber dass man zumindest mal startet und ein Gefühl dafür bekommt. Es ist spannend, dass ihr auf jeden Fall auch einen ähnlichen Blick darauf habt. Du hast gerade eine Sache angesprochen, ist so das Thema Change Management. Banken, Cloud, habt ihr neben Dashboards auch noch andere Themen, die euch gerade beschäftigen, wo ihr sagt, es könnte in Zukunft noch Herausforderungen bringen? Ihr habt es angesprochen, auch das Thema der Teamzuordnung hat sich geändert. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen Einblick geben.
Ich starte mal mit dem ganzen Cloud-Thema. Ist natürlich eine große Sache. Um die Cloud kommt man nicht mehr drum rum. Regulatorisch ist das natürlich eine große Herausforderung für die gesamte Raiffeisenwelt, nicht nur für die IT. Dürfen wir, welche Daten dürfen, wohin, muss das Europa sein, sollte das Italien sein, wie ist das mit den Backups geregelt und so weiter und so fort. Und das halt vertraglich auch so zuzusichern, dass das natürlich wasserdicht ist. Diesen Schritt sind wir größtenteils bereits gegangen. Jetzt geht es um den gesamten Aufbau dieser Infrastruktur. Da ist also auch von Security, Service Operation, also Infrastruktur, alle mit beteiligt. Natürlich der ganze Ausbau des Office 365 bis hin zu, wo unser Team auch sehr stark daran arbeitet, ist diesen Data Lake mit aufzubauen, sodass wir wirklich eine wirklich tolle Plattform aufbauen können mit Datenkatalog, Business-Datenkatalog und die Möglichkeit haben, dort Machine Learning zu betreiben und das Gesamte dann in der Cloud.
Vielleicht bevor wir zu den Teamorganisationen kommen und auch vielleicht eurem Kunden, wie schwer war es auf dem Weg auch bei euch intern ein Umdenken zu gestalten? Weil ich kann mir das vorstellen, in einem sehr konservativen Unternehmen, vorsichtig gesprochen, du musst schon lachen, da alle mitzunehmen und zu sagen, hey, wir machen in Zukunft Cloud. Gab es da irgendwelche Hürden zu nehmen oder war das wirklich rein regulatorische Hürden?
Ich glaube, die Sache ist die, bisher wurde alles komplett in unseren eigenen Rechenzentren gehostet. Das hat bisher tiptop funktioniert. Mhm. Das muss man einfach sagen. Es gab keine Datenleaks, es hat keine großen Ausfälle gegeben. Dementsprechend ist man damit zufrieden und gut gefahren. Jetzt mit der Cloud öffnet man zum Beispiel für Security, für Legal und alle anderen einfach eine immens unendliche Welt an Möglichkeiten, was falsch einzustellen. Bestes Beispiel, als wir den Power BI Tenant eingestellt haben, da kommst du auch mal von draußen drauf, wenn du das falsch konfigurierst. Dank euch haben wir da auch noch ein paar Settings gemacht. Das ist einfach, wenn man losstartet, muss man sich dem sicher bewusst sein. Ganz wichtig ist natürlich, dass das Management das mitträgt. Einmal vom IT-Management, das ist also bei uns die Geschäftsleitung vom RIS, zusammen mit den Banken, das beschlossen hat, dass man diesen Weg geht, dass dieser Weg wichtig ist, um einfach auch flexibel zu reagieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein POC machen will, etwas probieren will, dann komme ich um die Cloud, bin ich einfach 10-mal schneller. Ja, da gibt es das Produkt, das kann ich austesten oder ich ziehe mir es in einen Kubernetes, Docker-Container, was weiß ich, hoch, bis ich das in-house installiert habe, die VM hochgezogen habe. Zum Testen sowas ist man immens schneller. Wenn ich das Ganze dann produktiv 365 Tage im Jahr, 24/7 muss betreiben, muss man sich natürlich auch sehr stark überlegen, was schiebe ich dahin? Muss die Leute umschulen oder zusätzlich schulen? Wir können ja nicht auf einmal diese Technologie mitnehmen und wie es bei uns halt so war, einfach anfangen und mal probieren. Das sind halt einfach das gesamte Kernbankengeschäft und da kann man nicht einfach mal. Aber Adaption ist wichtig. Das läuft jetzt.
Sehr gut. Danke für den Einblick. Ich bin auch sehr fasziniert, was für eine Geschwindigkeit momentan herrscht, wie man Sachen auch einfach entwickeln kann. Wir waren jetzt gerade beim zweitägigen Hackathon bei Microsoft. Es ist einfach brutal, was man in 2 Tagen erreicht. Durch perfektes Setting, durch perfekte Vorbereitung, durch die Cloud, durch aber auch dann eben, ja, sage ich mal, vorgefertigte Komponenten, die man eben dann, wenn man es selber macht, nicht hat, ne, was dann wahrscheinlich 40-50% der Zeit, teilweise bei manchen Services auch 70% der Zeit ausmacht. Nehmen wir mal Power BI. Was man in HTML macht und das Ganze drumherum und allem Pipapo, dass es überhaupt erstmal läuft, das bietet Power BI out of the box und man macht nur noch die Visualisierung. Zurück zum organisatorischen Change. Wie war deine Perspektive da drauf? Wie hast du das wahrgenommen, Jonas?
Wir haben bei uns war es so, dass wir eigentlich wirklich versucht haben, etwas für unsere Kunden zu machen. Wir haben gesehen, dass es wird Planung gemacht, also Banksteuerungsplanung und Vertriebsplanung, das wird 40 Mal gleich, aber anders gemacht. Und da wurden Zeit investiert, um zu den Daten zu gelangen, die Auswertungen zu machen, wo aber eigentlich genau das Gleiche gemacht wurde. Vielleicht bei einem werden Bestandszahlen geplant, der andere plant Neuproduktion, die Produkte mehr im Detail und so weiter. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir Unterstützung bieten können, wenn wir einfach das nicht mehr auf Excel machen, sondern uns die Daten irgendwie reinladen, in Datenbanken gut abspeichern, mit Byton sie analysieren. Und dann haben wir einfach gemerkt, dass man den Leuten helfen kann. Mhm. Klar gab es am Anfang Schwierigkeiten, weil man muss zu 40 Banken gehen und sagen, wie macht ihr das, wie machen die anderen das. Irgendwie will jeder dann mitreden und mitentscheiden, was zu machen ist. Klar muss man dann irgendwo auch Kompromisse eingehen, zu sagen, das schaffen wir nicht. Wenn ihr das weiterhin so machen wollt, müsst ihr so machen, wie ihr es bis jetzt gemacht habt. Wir bieten hier eine Lösung oder wir helfen euch, aber in einem, sagen wir, geregelten Umfeld, wo es so gemacht wird, wie wir es bis zum Schluss auch vorgeben. Und das ist eigentlich von Anfang an so angekommen. Und deswegen haben wir auch eigentlich einen recht guten Stellenwert dann irgendwann auch bekommen, weil sie auch gemerkt haben, dass einfach Sachen weitergehen, dass wir auf Bedürfnisse eingehen. Und deswegen, ich denke, das ist da extrem gut angekommen.
Ja, also auch die User nicht verlieren, obwohl man schnell startet und Mehrwert stiften.
Ne? Genau, das ist
schon schon häufig der Turnkey, ne?
Vor allem, weil es dann auch wirklich eine Zusammenarbeit auch war. Mhm. Wir haben Schulungen gemacht, Feedbackrunden, wir sind auf Bedürfnisse eingegangen und haben wirklich auch viel uns angeschaut, wie es bis jetzt schon gemacht wurde und aufbauend darauf dann versucht, die Sachen zu verbessern.
Ja, danke für den Einblick. Super spannend. Ich habe es gerade angesprochen. Ich komme gerade von einem Hackathon mit ein paar Kollegen. Use Case war speziell GenAI, da schnell mal Ergebnisse zu liefern, um das Ganze sichtbar zu machen. Jetzt nicht auf Basis von hier ist ein ChatGPT-Fenster und interagier mal damit, sondern wirklich einen konkreten Use Case. Inwieweit beschäftigt euch das? Weil es ist ja schon auch in einer Bank viele Prozesse, die manuell passieren, viele, viele Personen im Spiel. Denkt ihr darüber nach?
In der Tat. Auch diese Herausforderung wurde uns gestellt, gerade auch im Zuge dieser Mission, dass wir uns auch damit auseinandersetzen. Wir haben uns damit beschäftigt und haben gesehen, gerade bei uns ist auch das Thema natürlich Microsoft und Azure, und haben uns erstmal etwas rangetastet, wie können wir dieser ganzen Thematik angehen, weil wir sind jetzt nicht die Spezialisten, wir müssen uns da auch reinfuchsen, sage ich mal, und reinknien, und haben gesehen, dass Banken auch bereits ChatGPT benutzen. Mhm. Und was wir als ersten Schritt machen möchten, ist das Ganze compliance-technisch auf saubere Füße zu stellen oder auf ein gutes Fundament zu stellen. Das heißt, dass die Daten nicht das Unternehmen verlassen, dass ChatGPT oder die LLMs damit nicht trainiert werden, weil wir möchten natürlich diese Daten, die da hochgeladen würden in Theorie, natürlich das unterbinden. Das heißt, wir werden zuerst mal mit einem Company-GPT, also Raiffeisen-GPT, starten wollen, aufgesetzt in unserer Azure Cloud, und einfach den Raiffeisen-Banken die Möglichkeiten bieten wollen, sicher ihre eigenen Daten hochzuladen, darauf auf den Dokumenten zum Beispiel die Gespräche zu führen, dann eventuell das Ganze auszubauen, dass wir irgendwo eine Wissensdatenbank, Vektordatenbank mit aufbauen und sozusagen das Ganze stückweise aufbauen möchten. Jetzt erster Schritt ist, das Ganze compliance-technisch aufzubauen.
Spannend. Also hört sich schon mal nach einem sehr guten Plan an.
Der Plan steht.
Seid ihr da anscheinend sehr, sehr gut unterwegs. Inwieweit denkt ihr, dass das auch das Thema Power BI beeinflusst? Weil die Trends und Ideen gehen auch immer mehr dahin, Anfragen an die Daten direkt dann über einen Chat zu lösen?
Ich glaube, was da bei uns zu schauen ist, ist einfach mal, dass wir eine gute Datenstruktur hinkriegen. Mit Power BI und GenAI weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das bei uns dann funktionieren sollte. Vor allem, weil das ganze Thema Self-BI auch noch ein eher kritisches Thema ist, weil man einfach, es sind 40 verschiedene Unternehmen, und das irgendwie jedem recht zu machen, da kommt man irgendwann wahrscheinlich gar nicht mehr wieder raus. Und deswegen, wie René davor gemeint hat, müssen wir mal mit etwas anfangen im Bereich GenAI. Der ganze andere Bereich ist vielleicht künstliche Intelligenz und Vorhersagen auf Produktabschlusswahrscheinlichkeiten und so weiter. Kreditausfällen und so weiter. GenAI und Power BI, ich denke, wir sind gerade mit Power BI gestartet, sind wir vielleicht noch ein paar Schritte davon entfernt. Ja.
Das ist ganz spannend, aber vielleicht eine Sache können wir festhalten: Wenn ihr es mit 40 Unternehmen aufnehmen könnt, dann können es wahrscheinlich andere auch mit 4-5 Abteilungen schaffen. In anderen Unternehmen ist schon, glaube ich, eine sehr, sehr starke Leistung von euch, die wir auf jeden Fall schon mal hier festhalten können. Ja, da könnt ihr euch gegenseitig mal auf die Schulter klopfen. Nein, macht's jetzt bitte nicht, das wäre ein bisschen unangenehm, aber gut, kommen wir zu dem Quizteil. Ich glaube, es ist auch gut, mal ein Bier zu trinken. Ne? Also Prost. Wir sind ja hier in einem Podcast, wo es auch um Pub-Situationen geht. Zahlen müsst ihr heute nicht, aber bitte am Ende des Monats. Ne? Vielleicht. Das Quiz ein bisschen zu erklären, wir haben im Grunde genommen zwei Karten. Es kommt die Frage und dann die Antwort. Um einen kleinen Schmankerl einzubauen, wäre es cool, René, wenn du das auf Dialekt stellen könntest, weil dann habe ich noch eine Zusatzkomponente, dich überhaupt zu verstehen. Ich finde es sehr, 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 sehr sympathisch, muss ich sagen, auch beim Workshop bei euch. Zwischendurch, wenn ihr euch unterhalten habt, es hat sich gefühlt angehört wie eine andere Sprache. Es war sehr, 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 sehr charmant. Wer will reinstarten?
Ich kann.
Okay.
Also die Frage ist, wie wirkt denn sich da die Nutzung von den Datenanalysen auf eine Kreditvergabe aus? Weltweit. Ich kann es auch gerne nochmal wiederholen.
Ja, wiederhol es nochmal im Dialekt.
So, ich mache mal langsamer. Ne? Also, wie wirkt sich die Nutzung von Datenanalysen auf Kreditvergaben aus?
Kreditvergaben, okay, ja, okay. Wie wirkt sich aus? Wahrscheinlich wieder ein Prozentsatz, den man angeben muss. Was würdest du sagen, Jonas?
Die Vergabe ist ein sehr heikles Thema, weil Kreditvergabe ist ein für die Banken ein sehr wichtiger Prozess. Und sich da komplett irgendwo auf Maschinen zu verlassen, ich meine, man muss ja am Ende dem Kunden auch irgendwo erklären können.
Ich habe die Frage nicht richtig verstanden.
Ach so. Wie wirkt sich die Nutzung von Datenanalyse auf die Kreditvergabe aus?
Und ach so, na, das Problem ist, weil ich hier Predictive Analytics bei meiner Frage stehen habe, deswegen habe ich die ein bisschen vermischt. Datenanalyse in Kreditvergabe ist, denke ich, ich weiß, wie bei uns die Datenanalysen gemacht werden, deswegen ich schätze mal 90%, keine Ahnung.
Ich sag 70.
Hier gibt es keine Prozentangaben.
Ei, ei, ei.
Nein, überhaupt nicht. Na? Soll ich euch die Antwort vorlesen? Oder
ja, aber bitte im Dialekt.
Wieder im Dialekt.
Für die ganzen Südtiroler, die gerade zuhören.
Also durch den Einsatz von Datenanalyse und KI haben die Banken gekannt, die Genauigkeit von der Kreditrisikobewertung verbessern und damit sie da Senkung von der Ausfallrate führen.
Okay. Ein bisschen das, was ich gesagt
habe. Okay. Ja. Also im Grunde genommen das, was du sagst. Okay. Ich lese vor meine Frage. Welche zwei Vorteile sehen weltweit Finanzinstitute in der Nutzung von KI? Welche zwei Vorteile?
Eine wurde ich ja schon beantwortet. Weniger Kreditausfallraten, indem man die Informationen mitnutzt. Ansonsten KI, für was nutzt man KI? Hauptsächlich um Effizienz zu steigern, hätte ich jetzt mal gesagt. Deswegen
Prozessoptimierung.
Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung, ja.
Ja. Das ist einer der Hauptgründe, tatsächlich die betriebliche Effizienz zu steigern. Und als zweiter Aspekt, womit verdient ihr euer Geld?
Zinsen, Einlagen,
genau,
Kredite.
Den Kunden. Das ist quasi das Zweite, den Kunden besser zu verstehen.
Ja, genau.
Und die Kundenerfahrung besser zu machen.
Sind wir auch schon ein paar. Haben wir ein paar prototypische Analysen gestartet, um Kundenverhalten, weil Bankdaten sind, also eine Bank hat sehr viele Informationen über einen Kunden. Und das heißt, die besser zu analysieren, ist, können wir auch noch einiges rausziehen. Mache ich weiter? Frage? Wie verbreitet ist der Einsatz von Predictive Analytics im weltweiten Banksektor? In Prozent?
In Prozent. Predictive?
Predictive Analytics im weltweiten Banksektor.
Ich würde den nicht zu hoch einschätzen, wobei die globalen Player, ne?
Ja, ich würde auch schon sagen. Ich meine, bei euch ist ja auch der Faktor, ihr seid ja im Grunde genommen eine Genossenschaft. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin ja selber bei der Raiffeisenbank, habt ihr auch gar nicht das Ziel, Geld zu verdienen im Grunde genommen.
Das Genossenschaftsbank nicht.
Genau. Nein. Das heißt, wahrscheinlich seid ihr auch nochmal ein Sonderfall. Mir wäre fast rausgerutscht, noch nicht mal ein Sonderfall, weil ihr so gut ausseht, sondern ein Sonderfall, weil ihr eine gesamte Genossenschaft seid. Nee, ich würde sagen 80%.
Ich gehe tiefer, ich gehe auf 60.
So, genau in der Mitte. 70% der Banken nutzen Predictive Analytics, um zukünftige Trends prognostizieren und strategische Entscheidungen zu unterstützen.
Geil.
Ich meine, jeder, wo wir davor auch waren.
Deswegen braucht man strategische Partner, um auf die 80% zu kommen.
Das, immer nach vorne gucken.
Aber wir gehören schon zu diesen 70%. Ja.
Sollen wir noch eine Frage machen?
Mhm. Na klar.
Wie viele Banken weltweit nutzen Big Data zur Entscheidungsfindung?
Ich hoffe alle.
Dann sage ich 7%, dann sind es 97%.
89%, also sehr, sehr hoch. Also schon eine hohe Zahl. Aber ist natürlich auch klar, ich glaube, im Bankenkontext ist alles Big Data, solange man es nicht aggregiert. Oder würdest du widersprechen? Na,
ich war erstaunt, als ich das erste Mal an meinem ersten Arbeitstag, sag mal, nach der ersten Arbeitswoche, wo ich ein bisschen mehr Verständnis hatte, wie in der Bank gearbeitet wird. Man stellt sich vor, dass das alles total, es ist alles komplett reguliert und alles, aber dass alles, dass irgendwo super Systeme im Hintergrund liegen und einfach alles genau getaktet ist und jeder genau weiß, was Sache ist. Aber da ein paar tiefere Einblicke zu kriegen, hat mich dann echt ein bisschen erschreckt. Deswegen, ich denke, 90% werden Big Data nutzen. Die Frage ist halt, wie sie strukturiert ist und wie damit gearbeitet wird.
Ja.
Und ich denke, da haben alle noch Potenzial nach oben. Die alten Banken. Ich denke, so diese ganzen neuen Banken, die jetzt so von jeder Ecke raussprießen, die ihr Business von null auf aufbauen können, ja. Die starten da mit einem komplett anderen Setup. Und deswegen ist es auch so einfach für die, sagen wir, wirklich diese Innovation vorzubringen, weil sie nichts aufräumen müssen. Die sind so gestartet und ja. Die können loslegen und einfach machen.
Wie gesagt, ich glaube, sie haben auch einen anderen Aspekt. Ne? In dem Moment, wo ich gar nicht so getrieben bin auf Umsatz, auf Wachstum, ich muss möglichst viel irgendwie abbilden, dann bin ich auch gar nicht so getrieben, unbedingt Daten zu nutzen oder meine Effizienz zu steigern. Ich glaube, das macht ihr schon sehr gut und die Initiativen, die ihr treibt. Aber wenn wir jetzt mal eine ING haben, die völlig neu am Markt aufgetreten ist, sehr, sehr digital war im Gegensatz zu anderen Banken, die haben natürlich auch einen ganz anderen Druck, weil sie eben auch nicht den persönlichen Berater oder die persönliche Beraterin vor Ort haben. Ne? Mhm. Das heißt, ich muss ja meine digitale Dienstleistung ganz anders ausrichten, als ihr das macht. Ne? Mhm. Und ich glaube, da findet bei euch jetzt langsam der Umstieg statt, dass ihr sagt, okay, wir haben die Leute vor Ort, aber wollen zusätzlich auch digital ganz anders auftreten. Und ich glaube, das kann dann auch eine super, super Kombination werden. Ne? Ich glaube, die letzte Frage sparen wir uns einfach. Ich glaube, das war ein guter Abschluss zu dem Quiz. Jeder kann von euch beiden nochmal einen Tipp für Unternehmen mitgeben. Klar, wir haben jetzt festgehalten, einfach mal machen, auch einfach mal starten. Wenn was irgendwie nicht funktioniert, kann man das auch immer noch irgendwie lösen. Selbst in einem Bankenkontext mit 40 Kunden. Was habt ihr sonst für Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Auf Dialekt?
Mach du es gerne.
Ich übersetze dann.
Vor allem bei eingesessenen Banken oder Institute, Firmen, ist es wichtig, die Zeit zu geben, Innovationen voranzubringen. Also das Tagesgeschäft läuft und man ist meistens mit diesem Schutz 100% zu. Oft wird Innovation sage ich mal, in der Freizeit oder nach der Arbeit oder irgendwo zwischendrin innen gequetscht. Also Zeit für Innovationen schaffen.
Mhm. War verständlich
genug. Das war verständlich. Ja, genau. Zeit für Innovationen schaffen.
Perfekt. Zeit für Innovationen schaffen und denen auch die Zeit geben, die Innovation aufzunehmen. Wir haben davor von Change Management gesprochen. Man kann viel machen, es ist aber auch wirklich wichtig, dass man schaut, dass es auch angenommen wird. Jede Revolution hat irgendwo Leute, die bremsen wollen und die sich aber danach auch wieder freuen, wenn etwas gemacht wurde. Und wir haben das auch bei uns gesehen, wenn man im Moment, wo man auf neue Technologien switcht, es wird immer die geben, die das Alte präferiert haben. Und mit dem muss man leben. Man muss aber auch den Leuten dann die Zeit geben, die Innovation, die man bringt, aufzunehmen.
Cool. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Abschluss. Wir lassen uns noch ein bisschen gut gehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euer Wissen geteilt habt. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung. War uns eine Freude.
Bis bald.